Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1. April, April, April mit Ute Wegmann. Aber ganz ohne sie in die Irre zu führen, sprechen wir über die besten sieben des Monats April. Sieben Titel ausgewählt von einer 30-köpfigen Fachjury aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und im Studio begrüße ich Heidi Lexe, die Leiterin der Stube, der Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur in Wien. Heidi Lexe, Österreich ist Gastland der diesjährigen Leipziger Buchmesse. Einer der Gründe, warum auch wir in diesem Monat unseren Fokus ein wenig auf Österreich legen. Was bedeutet das Gastlandsein für die österreichische Kinder- und Jugendliteratur? Und vor allen Dingen, wie wird sie sich präsentieren?
Naja, das Gastland Österreich hat in Österreich selbst dazu geführt, dass die literarische Welt ein bisschen vermessen wurde wieder. Und es hat aber leider auch die Kinder- und Jugendliteratur wieder ein bisschen in ihre Schranken verwiesen. Es kann nicht wirklich davon gesprochen werden, dass die Kinder- und Jugendliteratur integrativer Bestandteil des literarischen Lebens ist, so wie es sich in Leipzig präsentieren wird. Aber wir haben natürlich aus Kinder- und Jugendliterarischer Perspektive unsere eigene Vermessung vorgenommen, unter anderem mit einer ganz, ganz schönen Schwerpunktnummer von 1000, ein Buch, die auch in Leipzig in großen Mengen auffliegen wird.
Wir sprechen auf jeden Fall natürlich über die Messe und über das, was alles da geschieht, in der Messesendung nochmal zusammen. Aber bei uns geht's heute ums Fahrrad, um Gedichte für gute Minuten, um Krieg und Verbrechen, um Verantwortung und Selbstbestimmung und um Kunst und wie man sie bewahrt. Vor Schäden, vor Schädlingen, vor Altersflecken. Wie rettet man Kunst? So der Titel des großformatigen und großartigen Sachbuchs von Fabienne Meyer und Sibylle Wulff. Beide haben an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart Konservierung und Restaurierung studiert. Die eine arbeitet in Berlin, die andere in Leipzig. Die dritte im Bunde, Martina Leikam, Kommunikationsdesignerin, hat das Buch illustriert. Ein sehr informatives, niedrigschwelliges Sachbuch zum Thema Restaurierung von Kunst, bei dem wir allerlei lernen über Papiere, Arbeitsmaterialien, Gemälde generell und natürlich über Käfer und Schimmel. Wie ist das Buch konzipiert?
Ja, ich habe ja eine ganz besondere Leidenschaft für Heistfilme wie Thomas Crown und am Anfang wird ja auch ein Kunstwerk gestohlen, das Porträt des kleinen Hugo vom Rangenstein. Ich finde daher den Anfang schon einmal sehr vielversprechend. Und obwohl dieser Gemäldediebstahl nachts im Museum nur als fiktionaler Teaser gilt, liest sich für mich der faktuelle Rest des Sachbuchs wie ein Krimi. Es war so eine unglaubliche Fülle an faszinierenden Grundlagen und Details rund um die Materialität von Kunst. Sie haben das ja bereits angesprochen, was hier alles aufgefächert wird. Und zum Teil wortwörtlich aufgefächert wird, weil das Buch setzt sehr stark auf den Effekt von Doppelseiten inklusive aufklappbarer Seiten. Also das entfaltet sich, dieses ganze Panorama, all dieser Gerätschaften und Materialitäten vor unseren Augen. Das Restaurieren von Kunstwerken und die Expertise und die Expertisen einer Restauratorin dienen dabei als roter Faden. Mit einbezogen werden also auch unterschiedliche Professionen und Tätigkeiten, mit denen man ein wenig hinter die Kulissen eines Museums blickt. Zum Beispiel erfährt man anhand dem Aufbau einer Ausstellung eben über all diese Gefahren, der die Kunst ausgesetzt ist, Temperatur, Licht, Lagerung, Schmutz, Schädlinge, Sie haben es angesprochen, ist eine meiner liebsten Doppelseiten, dieses Bestiarium von Käfer und Co., eine Doppelseite über Insekten, die sich an Kunstwerken gütlich halten. Und die Seite zeigt auch, mit wie viel Humor das Buch gearbeitet ist. Unter all den Insekten findet man einen Elefantenfuß, der Text dazu. Elefanten dringen selten ins Museum ein, aber wenn doch, können sie großen Schaden anrichten.
Wir müssen unbedingt was zu den Bildern sagen. Wie hat Martina Leikam illustriert?
Das Layout ist unglaublich klug komponiert. Gemixt werden hier Illustrationsanteile mit Fotomaterial und Reproduktion von unterschiedlichen Details aus den Kunstwerken selbst. Um unterschiedliche Zeichen oder Drucktechniken zu zeigen, gibt es zum Beispiel eine Seite im Schachbrettmuster, die Nasen aus Kunstwerken vorstellt. Es korrespondiert sehr schön mit dem Buch von Lena Anlauf und Vitali Konstantinow, das in diesem Frühjahr erschienen ist. Und das alles wirkt durch dieses große Bilderbuchformat nie überladen. Die Doppelseiten sind in Sektionen unterteilt, in denen die Informationsblöcke übersichtlich mit dem Bildmaterial kombiniert werden. Und dazu kommen sehr charmante kreativspielerische Seiten. Auch eine meiner Lieblingsseiten, ich habe ja nur Lieblingsseiten in diesem Buch, in dem in einer Wortendlosschleife notiert wird, woraus Kunst gemacht ist. Ich zitiere wahllos: Bauschaum, Zink, Karton, Pergament, Bleistift, Magnesium, Miesmuscheln.
Sie hören es, dieses Buch gehört in jeden Haushalt. Kunst ist unser kulturelles Gedächtnis, das müssen wir bewahren. Und wir lernen in diesem Buch, wie vielen Gefahren Kunstwerke ausgesetzt sind. Wir haben es schon gehört, Milben, die Zeit, Temperatur, Licht und natürlich auch die Menschen. Und, auch das haben Sie bereits erwähnt, auf meinem Zettel steht noch sehr witzig. Fabienne Meyer, ja, und Sibylle Wulff und Martina Leikamp, Wie rettet man Kunst? Erschienen im Karl Rauch Verlag, 80 Seiten. Der Verlag sagt ab 12, ich würde aber eigentlich sagen ab 10. Von der einen Kunst zur anderen, die Kunst des Radfahrens. Wilde Radtour mit Velociraptorin, so der Titel des neuen Buchs von Nils Mohl. Der Hamburger Autor ist uns durch seine Indianerland-Romane, die auch verfilmt wurden, bekannt. Gerade letzte Woche lief einer im Fernsehen. Und seine Gedichtbände sind natürlich auch sehr bekannt. Hier liegt ein Kinderbuch vor, das auch ein wenig ein Sachbuch ist. Ein Autor, gerade auf dem Weg zu einer kleinen, den Kopf entlastenden Radtour, begegnet einem Wesen, einer Velociraptorin. Jetzt bin ich nicht so ganz firm mit Dinosauriern, musste also nachschauen und habe gesehen, dass diese Gattung vor vielen Millionen Jahren in der späten Kreidezeit lebte, bis zu 2 Meter lang wurde, auf 2 Beinen ging, gefiedert war, einen langen, steifen Schwanz hatte und sogar in Jurassic Park vorkommt. Also, Heidi Lexe, sollte sich dieser arme Autor wohl besser in Acht nehmen?
Nein. Wir können sehr witzig gleich auch mitnehmen in dieses Buch. Das ist wirklich ein irrer Trip. Und wenn man diese pink-grüne Farbigkeit, die das Buch hat, sich vor Augen hält, dann ist die Assoziation zum Trip auch durchaus einschlägig. Mir ist es damit gegangen wie mit Nils Mohls im letzten Jahr erschienenen Jugendroman Henny und Ponga, der ja mittlerweile für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert ist. Beim ersten Lesen war es ein unglaublicher Genuss, gepaart mit dem Erstaunen, wohin das alles geht. Und beim zweiten Lesen wurde mir dann zusätzlich bewusst, wie klug das alles gebaut ist, wie sehr auch die sprachlichen Details aufeinander bezogen sind. Nils Mohl nutzt hier die Klangverwandtschaft des französischen Wortes Velo, Velocipede, mit dem Velociraptor, diesem kleinen superwendigen Dino aus den Jurassic World Filmen. Dort haben sie ja wirklich ihren großen Auftritt. Und der Velociraptor, der ja eigentlich super schnell zu Fuß ist, wird nun also auf das Velo gesetzt. Das verläuft extrem kurios und actionreich als metafiktional angehauchter Dialog zwischen dem Autor und dem Urzeitviech und als Ordnungselement für diesen Roadtrip, der vom Erlernen des Fahrradfahrens bis zum Fahrradrennen reicht, dient das ABC. Dieses ABC gibt die 26 erzählten Stationen vor. Nils Mohl nutzt den jeweiligen Buchstaben aber auch innerhalb des Kapitels, indem er die Textpassagen auf aberwitzige Weise mit Alliterationen anreichert. Hätte er doch hellsichtiger gehandelt, hätten sie doch Handynummern ausgetauscht, dann hätte er jetzt mehr Hoffnung auf ein Happy End. Das ist ein Hybrid aus diesem Fahrradtrip und einzelnen Begriffen zum Fahrrad und Fahrradfahren, die in Marginalspalten an die Seite gestellt werden. Alles Fachbegriffe wie Fahrradhobel, schnittige Zweiräder sind so benannt. Und wenn man sie fährt, bitte Helm tragen.
Sie haben es schon erwähnt, Heidi Lexe, das Buch besticht durch eine tolle Farbkombination von Grün und Rosa. Was können wir denn darüber hinaus zu Halina Kirschners Illustrationen sagen?
Die haben eine ganz besondere Dynamik und verdeutlichen den irren Witz, den das Ganze hat. Sie arbeitet plakativ mit starken Konturen, raschem Strich, zahlreichen Comic-Elementen wie Speedlines oder Soundwords und gibt dem Ganzen mit ihren ansprechenden und anspielungsreichen Details einen unglaublich charmanten Charakter. Und diese Farbkombination haut einen einfach um.
expressiv illustriert von Halina Kirschner, die in Leipzig und Straßburg studierte. Viele kleine heitere Details hat sie noch eingebaut in Nils Mohl und Halina Kirschner in dem Dino-Fahrrad-ABC-Buch Wilde Radtour mit Velociraptorin, Mayrisch Verlag, 56 Seiten ab 4. Um jede Menge Tiere geht es in dem neuen Kindergedichtband des Lyrikers Arne Rautenberg. Gedichte für die guten Minuten, so der Untertitel. Ein Beispiel will ich gerade am Anfang geben. Ich mag die Ohren von Tieren. Manchmal berühre ich von Hase und Hund die langen Ohren mit Nase und Mund. Und wundere mich, wenn ich sie so fühl, denn diese Ohren sind irgendwie kühl. Doch am liebsten mag ich die Ohren von Eseln. Ich könnte den ganzen Tag diese flauschigen Puscheln mit den wuscheligen Ohrmuscheln kuscheln. Kuscheln kann man auch mit Spinnen, Mäusen, Kraken, Schnabeltieren, Mondschweinen und Dackeln. Dieser Tag ist mein Freund. Gedichte von Arne Rautenberg aus Kiel, Bilder der bekannten Berliner Illustratorin Nadia Budde, beide Künstler, die mit vielen Preisen ausgezeichnet wurden. Ein heiteres, spritziges Buch in einer großartigen Kombination von Bild und Text, oder Heidi Lexe?
Es gibt einen sehr schönen Anknüpfungspunkt zur wilden Radtour. Die Velociraptoren haben genug geradelt und gehen jetzt ins Kino, also sie nicht, aber andere Dinosaurier. Denn der Brontosaurus in der ersten Reihe, dick und fett, verdeckt das Bild, ist gar nicht nett. In der letzten Reihe, Tyrannosaurus Rex, gepackt von Graus, kommt gar nicht klar, flippt total aus. Also hier entsteht ein Dino-Fight, den lassen wir jetzt mal unaufgelöst. Was man sieht, viele der Gedichte erzählen kleine Geschichten, doch Arne Rautenberg spielt natürlich auf der gesamten Klaviatur der kinderliterarischen, kinderlyrischen Möglichkeiten. Manchmal sogar buchstäblich, wenn ein Dickel-Dackel-Dumm-Dumm zum Schlagzeug-Solo anhebt. Es ist sehr viel Sprachspielerisches dabei, viel Klangliches. Klacker-Klong, blub-blub, blitsch-platsch, bla-blü-bla-bla. Das macht natürlich sehr viel Spaß und zeigt die positive Grundstimmung all dieser Gedichte. Aber auch die Spracharbeit, die Art, wie durch das Lautmalerische oder den Wortsatzrhythmus entsteht. Und neben allerlei Schnabeltier und Schnecken gerät auch der Kinderalltag in den Blick. Ein Kinderalltag, der durchaus divers sein kann im Sinne des Selbstempfindens, im Sinne der unterschiedlichen Emotionen bis hin zur Melancholie. Zu den Illustrationen vielleicht. Ich mag Nadia Budes Stil sehr. Ich mag ihre kleinen Monsterchen. Für mich korrespondieren die Bildelemente aber nicht immer ideal mit dem Text oder vielleicht genauer dort, wo es an den Kinderalltag geht, um die kleinen Pointen und großen Gefühle, dort finde ich die herumfliegenden Bücher und Vögelchen ein wenig belanglos. Da handelt es sich für mich um Bildeffekte, die mir nichts zu den Gedichten erzählen. Und das ist ein Unterschied zum Beispiel jetzt zum letzten Buch, wo die Illustrationen von Halina Kirschner in ihrem comichaften Stil und mit diesen Speedlines ganz wunderbar zu diesem Fahrradtrip gepasst haben.
Ich will nochmal mit Arne Rautenberg selber enden, mit dem Kleingedicht wie Bäume zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ast. Schön, das gefällt mir. Arne Rautenberg und Nadja Budde, Dieser Tag ist mein Freund, Gedichte für die guten Minuten. Peter Hammer Verlag, 48 Seiten, ab 5. Wir kommen zum erzählenden Kinder- und Jugendbuch, zu einer Oper-Enkel-Geschichte der besonderen Art. Geschrieben hat das Buch der Schriftsteller Zoran Drenka. Geboren in Kroatien, lebt er seit seinem dritten Lebensjahr in Berlin und Umgebung und schreibt seit etwa 30 Jahren Kinderbücher, auch Romane und Gedichte oder Theaterstücke, auch für Erwachsene. Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück. Wir hören kurz hinein, es liest Max Rubaum.
Jedes Mal, wenn er seinen Großvater besucht, ist es, als würden sie zusammen einen Berg besteigen und dabei einen Stein vor sich herrollen. Und immer, kurz bevor sie den Gipfel erreichen, macht Opa eine Verschnaufpause und Kai kann den Stein nicht mehr allein halten. Und so rollt dieses blöde Ding wieder runter und alles beginnt von vorne. Der Stein ist Opas Gedächtnis und Kai fürchtet sich davor, dass der Stein irgendwann zu schwer wird und sie es nicht mehr bis zum Berggipfel schaffen. Zwischendurch gibt es auch Tage, an denen sein Großvater alles weiß und nichts vergisst. Aber diese Tage werden immer weniger. Und weil das so ist, ändert Kai heute seine Taktik. Er will Opa retten. Und wenn man jemand retten will, muss man manchmal besonders erfindungsreich sein. Und so sagt er: Ich bin Kai, Opa, ich bin dein Gedächtnis.
Es ist kurz vor dem Umzug ins Pflegeheim, als Opa und Enkel auf Reisen gehen in Opas Vergangenheit. Denn Opa, wie wir gehört haben, erinnert sich nicht mehr gut. Er kennt zum Beispiel an diesem Tag auch den Enkel nicht. Heidi Lexe, wie schreibt Zoran Drenka das und was muss der Enkel zu seiner Überraschung feststellen?
Ja, für mich war dieses Buch, ich sage das ganz ehrlich, eine wirkliche Überraschung in dem Frühjahr, weil ich es nicht überraschend finde, dass Zoran Drenka erzählen kann, sondern weil mich hier einmal mehr flasht, wie er das Erzählte arrangiert. Hier ist es die Erzählhaltung, die ich so besonders finde. Also Kai macht sich ja selbst zum Gedächtnis seines Opas. Er macht sich innerhalb der erzählten Welt zu einem Erzähler, der im Dialog mit seinem Opa dessen Erlebnisse aufgreift und dem Opa in Erinnerung ruft, sehr dialogisch, indem er die Perspektive des Opas einnimmt. Und das führt zu einem unfassbar schönen Vexierbild der Perspektiven, die ineinander übergehen und damit auch unterschiedliche Zeitebenen ineinander übergehen lassen. Und das Überraschende war für mich, dass dabei kein historischer Roman entsteht im engeren Sinn, also kein zeitgeschichtlicher Roman, der faktual an einen Ersten oder Zweiten Weltkrieg angebunden wäre. Vielmehr entsteht so ein Bild vom Krieg, das fast münchhausenhaft wirkt und dennoch sehr ernsthaft an die Zumutungen des Krieges heranrückt.
Ich wollte gerade sagen, es sind doch schon sehr realistische und teils auch drastische Kriegsschilderungen.
Ja, das stimmt. Und Kai geht hier auch in seinen Erzählungen an das Eingemachte. Trotzdem hat das für mich so eine Stimmung wie so einen alten Filmen. Ich kann es nicht anders formulieren als mit diesem Begriff münchhausenhaft. Ich habe lang darüber nachgedacht, wie man das formulieren könnte. Ich sehe so alte Filme vor mir, wie dieser General inszeniert wird, wie dieser Opa inszeniert wird. Und gleichzeitig geht's ganz ins Heute und unsere Erfahrung mit dem Krieg, die wir heute wieder machen und mit all diesen grausamen Zumutungen des Krieges.
Eine Geschichte vom Schrecken des Krieges, aber vor allen Dingen auch eine Geschichte von falschen Heldengeschichten. Zoran Drenka, Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück. Hansa Verlag, 160 Seiten, ab 12. Die CD ist im der Divan Hörbuchverlag erschienen. Eine Art Krieg ist der tägliche Rassismus. Ruhm und Verbrechen des Hoodie Rosen heißt der Titel des Debütromans von Isaac Bloom, ein amerikanischer Lehrer, der einen praktizierenden orthodoxen Juden, nämlich Hoodie Rosen, etwa 15 Jahre alt, zum Protagonisten seiner Erzählung macht. Sein Anliegen, dass sich praktizierende Juden in der Gegenwartsliteratur wiederfinden. Wir lesen also jede Menge über den Alltag der jungen orthodoxen Juden und lernen Begriffe im Kontext, ohne dass sie erläutert werden, in einer Geschichte über Antisemitismus, in der sich ein Junge in ein Mädchen verliebt. Nicht nur, dass sie keine Jüdin ist, es ist noch komplizierter. Was sagt Heidi Lexe zu Isaac Bloom?
Ja, ich war begeistert. Ich habe mich beim Lesen sofort an Thomas Mayers Roman Wolkenbruchs Wunderliche Reise in die Arme einer Schicksal erinnert gefühlt. Auch der war ja mit unglaublichem Witz aus der Community orthodoxer Juden und Jüdinnen heraus erzählt. Und Thomas Mayers allgemein literarischer Roman war eine Liebesgeschichte und Isaac Blooms Jugendroman ist eigentlich keine Liebesgeschichte. Und das macht ihn aus meiner Sicht auch so besonders, weil er damit sehr ernsthaft und sehr ehrlich mit diesem Leben und Verbrechen des Hoodie Rosen umgeht. Und dieses Verbrechen liegt ja darin, dass Yehuda als orthodoxer Jude ein nicht-jüdisches Mädchen kennenlernt und Kontakt zu ihr hat. Und mit Kontakt meinen wir keine wilde Love Story, sondern ein Treffen, eine Umarmung. Anna-Marie gibt den Anlass für ein Retelling des eigenen. Also Hoodie schildert einem impliziten Du gegenüber diese Begegnung und ausgehend davon der Wahnsinn, der daraus resultiert, der erzählt auch damit das Leben des orthodoxen Juden, die religiösen Grundlagen, die religiösen Alltagsvollzüge. Das macht er in einem Wording, das eloquent und unfassbar selbstironisch ist und dem Roman von Beginn an einen unglaublichen Drive verleiht. Also allein diese Passage, wo er den Unterschied zwischen Tora und Talmud erklärt, finde ich großartig. Das heißt aber natürlich nicht, dass das an einer inhaltlichen Oberflächlichkeit bleibt. Es geht ganz im Gegenteil ans Eingemachte. Einerseits innerhalb der Gemeinde, Hudi wird ja diszipliniert und isoliert. Und andererseits führen die Ereignisse eben zu sehr viel antisemitischen Ausschreitungen bis hin zu einem antisemitischen Shooting, in dem ein Anschlag auf einen koscheren Supermarkt passiert. Und mit diesem Anschlag wird eben auch noch einmal die Beziehung zwischen Hudi und Anna-Marie neu aufgestellt und neu perspektiviert.
Ja, das fand ich dramaturgisch total spannend, weil in so einem Moment, wo ich gedacht habe, wie läuft die Geschichte jetzt so langsam aus, geht zu Ende, baut Blum nochmal einen imposanten Showdown auf mit Blut, mit Tod und mit wirklich auch Heldentum, muss man sagen.
Ja, damit bekommt das Ganze auch so ein bisschen einen Romeo und Julia Aspekt, aber keine Sorge, es wird nicht die Gruft das Brautbett sein. Es gibt am Ende nochmal einen wichtigen Schritt für Hudi, um innerhalb der Gemeinde zurechtzukommen, aber auch nach draußen zu denken.
Isaac Blum, Ruhm und Verbrechen des Hudi Rosen, aus dem amerikanischen von Gundula Schiffer, Verlag Bels und Gelberg, 220 Seiten, ab 14. Zurück nach Deutschland. Johannes Herwig, Schriftsteller aus Leipzig, hat von Beginn an ostdeutsche Themen zu seinen Themen gemacht. Die Leipziger Meuten, also die Widerständler während des Nationalsozialismus zum Beispiel, oder die Nachwendezeit. Und darum geht es auch diesmal in Halber Löwe. Eine Jungsgruppe Mutproben abhängen in einem Abbruchhaus. Wieder sind wir in den 90ern, wieder sind wir im Osten. Ein neuer Junge zieht in den Ort, möchte dabei sein, wenn sich die Jugendlichen verabreden. Wovon erzählt Johannes Herwig, Heidi Lexe? Mutproben aus Langeweile, Sinnsuche, was ist das genau?
Ja, es ist ein erzählter Erkenntnisprozess. Ich habe ein besonderes Talent dafür, bei meinen Studioeinladungen bei Ihnen mit einem Genre zu tun zu haben, das mir mit wenigen literarischen Ausnahmen immer ein wenig fremd geblieben ist. Damit meine ich weniger die Nachwendezeit oder die topografische Verortung, wir haben es hier mit Leipzig zu tun, als vielmehr die Tonalität dieses Romans. Erzählt wird aus der Perspektive eines männlichen Jugendlichen und mit ihm aus der Perspektive einer männlichen Clique. Und dabei wird einerseits auf einen sehr rauen Ton referiert und andererseits aber auch deutliches Pathos bedient. Und es geht davon ausgehend eben über diesen Erkenntnisprozess des Ich-Erzählers. Es kommt ein neuer in diese Clique ein sehr stiller, ein zaghafter, einer, der diesen Mutproben nicht gewachsen ist oder der, wenn man so will, dieser ganzen Abbruchsszene in dieser Nachwendezeit nicht gewachsen ist und bei seiner Mutprobe stirbt und man weiß nicht genau, war das selbst verschuldet. Und es geht dann darum, ob diese Hauptfigur, dieser Ich-Erzähler Sascha, sich eigentlich zugehörig fühlt zur eigenen Clique und zu deren Einstellungen und ethischen Überzeugungen und deren Art, das zu verdrängen, dass man Mitschuld hat an diesem Ereignis.
Eine Erzählung über Gruppendynamik, kann man sagen, auch über Mut und über Verantwortung vor allem für das eigene Leben. Johannes Herwig, Halber Löwe, erschien im Gerstenberg Verlag, 240 Seiten, ab 13. Das siebte Buch ist zum zweiten Mal auf den besten sieben. Das passiert selten und meistens passiert es zu Recht, auf jeden Fall in diesem Fall. Der erste Schritt, eine Bilderbuchgeschichte der schwedischen Künstlerin Pia Lindenbaum über Ungerechtigkeit, Zweiklassengesellschaft, Willkür und den Mut, beliebig gesetzte Grenzen zu überschreiten, und zwar für die Freiheit. Wir haben eine märchenhafte Bergwelt, spannender Unterricht, leckeres Essen, Trampolinspringen. Die Kinder der Ringelblumengruppe haben ein tolles Leben in diesem Bilderbuch. Die Arbeit machen die anderen, die primeln. Sie haben keine Bücher, müssen Steine schleppen oder Kartoffeln schälen. Warum dürfen die Primeln nicht mitmachen, fragt einer von den Ringelblumen. Sie dürfen eben nicht, sagt die Schäfin. Das ist ungerecht, findet das Kind. Es soll ungerecht sein, antwortet die Schäfin. Heidi Lexe, zum zweiten Mal auf den besten sieben, dennoch 2 bis 4 Sätze zu diesem Meisterwerk, der erste Schritt.
Ja, man kann einen ersten Schritt auf zweimal machen, offensichtlich. Ich finde die Besonderheit an diesem Bilderbuch die Art, wie eine sozialkritische Haltung in eine Bilderbuchgeschichte transformiert wird und noch dazu auf sehr schlichte und charmante Weise. Beginnt schon beim kollektiven Wir, das als Erzählinstanz genutzt wird und das sich darin spiegelt, dass die Illustrationen eigentlich keine Unterschiede zwischen den Primeln und Ringelblumen machen. Sie werden nicht erkannt durch ihre Topffrisuren, sie werden nur erkannt durch ihre Inszenierung, Kleider etc. Und erst als die Haare wieder kreuz und quer wachsen, entsteht eine Individualisierung und erfüttert durch die Erfahrung des Rollentausches. Und es zeigt sich, dass das Überschreiten der Linie, das Erwachsenwerden auch damit zu tun hat, welche Erfahrung wir davor machen, im Spiel machen. Und das wäre für mich auch ein sehr schönes Bild für die Kinder- und Jugendliteratur an sich, als Spiel des Lebens.
Das waren zwar schon mehr als 4 Sätze, aber dennoch hätte ich so gern einen Satz von Ihnen zu dieser Figur der Schäfin, die ja ein Tier ist und kein Mensch.
Also für mich ist das schon eine institutionsvertretende Figur.
Heidi Lexe zu Der erste Schritt. Pia Lindenbaum aus dem Schwedischen von Jana Hemer-Klett, Kinderbuch, 48 Seiten, ab 4 Jahren. Die besten 7 im April, das waren sie. Ich danke der Jury, ich danke Ihnen, Heidi Lexe. Nächste Woche hören Sie hier den österreichischen Schriftsteller Michael Stavaric. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auf unserer Deutschlandfunk-Seite und die Sendung auch in der Deutschlandfunk-Audiothek. Nun folgt Computer und Kommunikation. Einen wirklich guten Start in den April wünscht Ute Wegmann.